Hey, hey, herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Hier ist dein Steffen. Ich freue mich, dass du reinhörst heute bei dieser besonderen Folge, wo ich mit meinem lieben Freund Adrian wieder mal einen Soul Talk für dich aufgenommen habe, und zwar zum Thema: Ist Leiden eigentlich freiwillig? Das klingt vielleicht fast provokativ, aber es ist tatsächlich eine interessante Frage. Wie entsteht eigentlich Leid? Körperliches Leid, seelisches Leid, mentales Leid. Es gibt ja diesen Satz: Schmerz ist unvermeidbar, Leid ist eine Wahl. Also leiden wir denn wirklich freiwillig, weil wir es wählen? Oder wie kann man das verstehen? Und vor allem, wie kommt man denn aus dem Leiden raus, wenn man an irgendetwas leidet, an einer schlechten Beziehung, an irgendeiner Art von körperlichem Schmerz, an irgendeiner unangenehmen Situation? Darüber habe ich mit Adrian sehr intensiv nachgedacht. Es war sein Wunsch, dieses Thema mal intensiv zu besprechen. Ich glaube, das haben wir sehr, sehr ausführlich auch gemacht. Ich hoffe, es ist eine tolle Inspiration für dich dabei. Und wenn dich diese Folge inspiriert, würde ich mich riesig freuen, wenn du diese Folge teilen möchtest und Adrian und mir auch eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Das wäre toll, denn dann erreicht unser Podcast, unser Gespräch, unsere Inspirationen einfach noch mehr Menschen, und du kannst einen kleinen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank an der Stelle schon dafür. Und jetzt lass uns sofort einsteigen in mein Gespräch mit Adrian, in diesen Soul Talk zum Thema: Ist Leiden freiwillig? Let's go!
Also, mein lieber Freund, du kennst mit Sicherheit diesen Spruch: Schmerz ist unvermeidbar und Leid ist entweder optional oder ist einfach eine freie Wahl. Mhm. Und letztens hat mir ein Freund erzählt, dass er Vipassana gemacht hat. Kennst du Vipassana?
Ja.
Das ist dieses 10 Tage Schweigeretreat, wo du niemanden anguckst, auch nichts aufschreibst, sondern einfach nur mit deinem Geist bist und so weiter. Und wirklich jeden Tag, ich glaube, es sind sogar 12 Stunden oder so, meditierst. Mhm. Und du schärfst dein Wahrnehmungsfeld, indem du immer von deiner Aufmerksamkeit noch kleiner wirst. Mhm. Bedeutet, erstmal ist quasi über Stunden hinweg nur dein einziges Aufmerksamkeitsfeld das Dreieck quasi deiner Oberlippe bis hin zu deiner Nasenspitze. Und das war's, dieses Dreieck. Und es wird immer kleiner, bis es nur noch ein kleiner Punkt ist unter deiner Nase und bis es dann über Stunden hinweg nur die ein- und ausströmende Luft, die du an deinen Nasenflügeln merkst. Und das heißt, dass du wirklich deine Aufmerksamkeit so krass punktuell gestalten kannst, dass wenn du dann danach wieder rausgehst, dir denkst: Alter, was kann ich alles wahrnehmen, wenn ich das so kleinteilig wirklich steuern kann, sozusagen. Und dann, hat er erzählt, war es nach ein paar Tagen echt so, dass er höllische Schmerzen beim Sitzen hatte. Und zwar wirklich so, dass er sich gedacht hat: Es geht jetzt einfach nicht mehr. Ich kann jetzt einfach hier nicht mehr sitzen. Mir tut alles weh. Und irgendwann kam der Moment, wo er losgelassen hat, und plötzlich war jeglicher körperlicher Schmerz einfach wirklich wie on-off, wie so ein Lichtschalter, bam, weg. Und er ist weitere Stunden da gesessen, es war nichts. Und es war einfach eine mentale Entscheidung, das loszulassen. Und da hat er für sich am eigenen Leibe gemerkt: Okay, Leiden ist tatsächlich einfach eine Entscheidung. Es ist optional, ich muss nicht. Und mein Körper versteht das sogar. Mein Körper reagiert nur auf das, was ich in meinem Geist will, sozusagen. Mhm. Und das in alle Richtungen. Mhm. Und er hat gesagt, das war crazy, weil er hat sich eigentlich innerlich gebogen vor Schmerzen, also er hat gelitten, ne? Und durch eine Entscheidung, durch einfach: Nee, ich gehe jetzt wieder in einen ganz kleinteiligen Bereich, fokussiere mich auf das, hat er quasi das gar nicht mehr genährt. Er hat da gar keine Energie mehr reingegeben in den Schmerz, in das Leiden. Und plötzlich bam, weg. Und deshalb, weil wenn ich ab und zu mit Leuten spreche, so sag mal nach dem Konzert auch mal, und die dann einfach so ungefragt anfangen, auch irgendwas zu erzählen, dann merke ich einfach, dass ganz viele Leute gerade leiden unter gewissen Umständen, unter gewissen anderen Menschen, unter was weiß ich, ne? Und da habe ich mir die Frage dann auch gestellt, ist das von allen Menschen optional? Müsste es gar nicht sein? Oder ist es einfach nur so, dass man den falschen Wolf füttert die ganze Zeit? Jeden Tag, wenn man aufsteht, füttert man auch das Leid. Heute geht es ja wieder los. Bloß mal ganz kurz auch nochmal eine Anekdote dazu. Was glaubst du, an welchem Tag sterben die meisten Menschen an Herzinfarkt? An welchem Tag ist das weltweit? Die haben das mit Zehntausenden Menschen getestet, sag ich mal, oder Hunderttausenden.
Ein Herzinfarkt.
Ja, oh. Wann sterben die meisten Menschen an Herzinfarkt? Wegen zu viel Stress.
Vielleicht an Weihnachten?
An Montagvormittagen.
Okay.
Ja, kein Spaß.
An Montagvormittagen, also so generell, also du meinst den Wochentag sozusagen?
Genau, genau.
Ah, okay.
Ganz, ganz, ganz mit eindeutigem Vorsprung am Montagvormittag, weil da die Arbeit wieder losgeht, weil die meisten Menschen darunter leiden, was sie denn tagtäglich tun. Und sich am Sonntagvormittag, am Sonntagnachmittag, Abend schon sich denken, fuck, morgen, Gott, geht schon wieder los. Und überproportional häufig sterben Menschen am Herzinfarkt am Montagvormittag.
Vielleicht auch weltweit. Als Kontrastreaktion zum Sonntag dann, gell? Dass man vielleicht ein bisschen aus der Ruhe noch ganz besonders in Stress kommt. Ja.
Genau, genau, genau. Und dann vielleicht sich auch sogar noch Stress macht, dass ich den Sonntag jetzt ganz speziell nochmal richtig genießen muss. Und wenn da irgendwas dazwischen kommt, weil morgen geht es ja wieder los, ne?
Genau.
Was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn dieser Satz aufkommt mit dem Leiden? Hast du auch den Eindruck, dass Leute gerade jetzt sehr viel leiden? Und hast du auch den Eindruck, dass das eine aktive Entscheidung ist, zu leiden?
Also kein Mensch will ja leiden. Also das heißt, die Leute entscheiden sich, glaube ich, nicht aktiv, dass sie leiden wollen, aber sie entscheiden sich natürlich trotzdem für eine gewisse Haltung im Leben, die natürlich dann schon auch zu einem Leid führt. Also das heißt, der Schmerz im Leben ist ja eine Tatsache. Also der körperliche Schmerz ist eine Tatsache im Leben. Der seelische, mentale und emotionale Schmerz ist eine Tatsache. Also Stress ist eine Tatsache im Leben. Dass ich mal verlassen werde, dass mich Menschen enttäuschen, dass ich mich selber enttäusche, dass Dinge nicht klappen, dass ich also mal traurig bin, mal wütend bin, das nenne ich jetzt mal emotionalen Schmerz. Das sind ja Tatsachen des Lebens. Wer das ausschalten will, müsste das Ego ausschalten. Und wer sein Ego ausschalten kann, ist der Erleuchtung nahe. Also ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ich glaube für 99,999% aller Menschen, auch uns beide, ist es eine Tatsache des Lebens. Aber ich sag mal so, der schlechteste Tag von uns beiden in 2023 war bei Weitem besser als der beste Tag für die meisten Menschen auf dieser Welt in 2023. Aber wahrgenommen haben wir das an dem Tag wahrscheinlich so nicht. Also das heißt, das Drama des Lebens ist natürlich was sich auf der eigenen Lebensbühne irgendwo auch abspielt. Und ich glaube, ganz viel Leid entsteht ja durch den Widerstand dessen, was ist. Also die Menschen laufen ja durchs Leben mit der Haltung, dass sie immer das gerne hätten, was sie wollen. Und das ist das, wie sie Glück konstant vermeiden, indem ich immer etwas anderes gerne hätte, also will, als das, was ich habe. Na, und wenn ich was anderes haben will als das, was ich schon habe, dann entsteht eben Leid, weil ich dann immer auf diese Lücke zwischen dem schaue, wo ich gerade bin und zwischen dem, wo ich gerne wäre, zwischen dem, wie ich gerne wäre und zwischen dem, wie ich mich selber wahrnehme. Und ich glaube, der Schlüssel ist praktisch nicht, auf das zu schauen, was man will, sondern das zu wollen, was man hat. Das ist für mich der Ausweg aus dem Leid sozusagen, dass ich sage, okay, ja, das, was ich jetzt momentan habe, ja, auch den Schmerz, auch den Partner oder den Job oder was auch immer, das will ich jetzt gerade. Nicht wollen im Sinne von Resignation oder nicht wollen im Sinne von, ich rede mir das jetzt irgendwie schön oder so, sondern wollen im Sinne von einer Annahme, dass ich sage, okay, das, was momentan in meinem Leben ist, ist ja aus einem bestimmten Grund da. Das heißt, es gibt ja etwas, was ich daraus lernen kann, was ich damit machen kann. Es gibt ja irgendeine Art Lektion. Und wenn ich das will, was ich habe, dann löst sich zumindest in Teilen dieser Widerstand dagegen auf. Und der Widerstand ist eigentlich der entscheidende Faktor, wo Schmerz sich sozusagen in Leid transferiert, weil der Widerstand ja dazu führt, dass du sozusagen in diesen Schmerz nicht nur eintauchst, sondern gegen ihn kämpfst. Und dadurch potenziert sich der Schmerz und wird dann so krass, dass du dich sozusagen eigentlich ja selber an diesen Schmerz bindest und nichts anderes mehr in deinem Kopf hast und auch nichts anderes mehr fühlen kannst, deine ganze Aufmerksamkeit nur noch beim Schmerz ist. Ja, und jetzt wird es wirklich ein Leidensweg an der Stelle. Und ich drehe das immer ganz gerne um, ins Positive, dass man sagt, na, das kennt man eigentlich ja im positiven Sinne auch, dass du sagst, was wäre das Gegenteil von Schmerz? Naja, Freude sozusagen vielleicht auch, ne? Also schmerzvolle Umstände sind scheiße Umstände auf gut Deutsch gesagt und freudvolle Umstände sind tolle Umstände. Also was weiß ich, ich sitze irgendwo am Strand, das Wetter ist schön oder ich habe ein tolles Wellnesshotel oder was, bin in der Natur. Also alles, wo Menschen sagen, Mensch, da ist es ja wunderbar. Und jeder Mensch, glaube ich, oder die meisten Menschen, die das jetzt hören, hatten so einen Ort auch schon mal oder kennen so einen Ort und haben trotzdem die Erfahrung gemacht, obwohl ich an diesem Ort bin und eigentlich alles rundherum, die Rahmenbedingungen ideal sind und trotzdem kann ich es gerade nicht genießen. Und die Frage ist, warum konnte ich es denn eigentlich nicht genießen, obwohl im Außen eigentlich alles super war? Naja, und der Antwort ist meistens, weil ich nicht da war. Also ich war nicht wirklich dort. Ich war mit meinem Kopf woanders. Weil ich war abgelenkt und zu Hause war die Hütte, hat die Hütte gebrannt ungefähr, ne? Oder in der Arbeit ist viel Stress und ich habe die ganze Zeit irgendwelche Gedanken woanders gehabt. So, und das ist das Problem bei den Leuten. Wenn sie in der Arbeit sind, sind sie mit dem Kopf im Urlaub. Und wenn sie im Urlaub sind, sind sie mit dem Kopf wieder in der Arbeit. Und dadurch, dass wir nie dort sind, wo wir sind, also nie vollständig dort sind, wo wir sind, nehmen wir das, was dort ist, eben nicht mehr so stark wahr. Das heißt, du bist weder in der Arbeit, noch bist du wirklich vielleicht an diesem wunderschönen Platz und kannst somit nicht richtig arbeiten und kannst somit aber auch nicht wirklich genießen. Also das heißt, wir schwächen das an der Stelle ab. Wenn ich jetzt also sozusagen das intensivieren will, muss ich sozusagen diesen Mental Shift oder wie soll man das sagen, dieses mentale Multitasking, mich also sozusagen zu splitten, aufzuteilen, müsste ich das verändern und müsste wirklich mit Körper, Geist und Seele und allem drum und dran dort sein, wo ich bin. Und jetzt nehme ich das, was ich dort erfahre und auch erfahren will, maximal intensiv wahr. Und lustigerweise, wenn die Leute Schmerz haben, gelingt ihnen das wahnsinnig gut. Da tauchen sie voll ein und da gibt es ziemlich viele sozusagen Sekundäreffekte oder sozusagen Gründe, warum die Menschen das dann auch da so intensiv wahrnehmen wollen, vielleicht auch.
Genau,
Jetzt sind wir
genau.
bei der
Und
Entscheidung nämlich.
exakt, weil ganz oft wird auch von dem sekundären Krankheitsgewinn gesprochen.
Genau.
Und jetzt stell dir mal vor, jemand fragt einen, na, wie geht's dir? Und du sagst, ja, ey, mega. Das ist echt gerade richtig cool. Und dann sagt der andere plötzlich nichts mehr. Also in Form von, ach, ehrlich, oder ja, erzähl doch mal und so weiter, weil die Leute so drauf geprimed sind, wenn ich sage, ja, es ist echt gerade schwierig und, oh, und hier meine Frau und so weiter, dass man dann sofort die Aufmerksamkeit bekommt und auch sofort ein Ohr bekommt und vielleicht auch ein Mit. Gefühl, Mitleid und so weiter, dass das der sekundäre Krankheitsgewinn von ich leide in meiner Situation ist. Und wenn das wegfallen würde, dann würde vieles weitere, was einem ja eigentlich ganz gut gefällt, auch wegfallen.
Ja, und ich glaube, da kommt noch was dazu. Also es gibt ja nichts, wovor Menschen mehr Angst haben als vor der Leere. Und ich glaube, dadurch, dass Menschen oft nicht in der Lage sind oder vielleicht auch nicht gelernt haben, Glück in ihrem Leben zu empfinden. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich glaube, sie haben Glück durch Leid ersetzt, um zumindest irgendwas zu spüren. Also an diese Stelle des fehlenden Glücks wird dann einfach Leid sozusagen als Lückenfüller sozusagen eingesetzt, weil man durch dieses Leid, du hast es ja schon gesagt, und das Mitleid, das man dann ja auch dadurch bekommt, sozusagen über diesen Sekundärgewinn oder Sekundäreffekt, sozusagen trotzdem emotional profitieren kann an der Stelle. Exakt. Also man verliert zwar an der einen Stelle sehr stark, aber auf der anderen Seite kann man ja dann doch auch ganz gut gewinnen. Und ich glaube, das hat auch nochmal mit einem anderen interessanten Aspekt zu tun, dass das hat vielleicht ein bisschen mit dem auch jetzt zu tun, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Zeit, in der die Menschen eigentlich immer auch das Glück erwarten, sozusagen. Leid ist so, weißt du, das, der Vorteil vom Leid ist, das ist unmittelbar erfahrbar. Dafür muss ich überhaupt nichts tun. Ich kann also so eine Situation nehmen, wie sie gerade ist, und kann sozusagen einfach aus dieser Situation Leid produzieren, einfach durch eine Interpretation der Dinge oder durch das, dass ich da wirklich eintauche und so weiter und so fort, ne? Dass ich mich vergleiche und so weiter. Das heißt, Leid kann ich sozusagen mehr oder weniger gelernt selbst erzeugen. Glück tatsächlich eigentlich auch, aber das ist nicht so gelernt. Und die meisten Menschen erwarten ja das Glück in der Zukunft. Das heißt, wir schauen ja immer auf Momente in der Zukunft, wo wir glauben, wenn wir das haben, das erreicht haben oder wenn es damals so ist, dann sind wir ja glücklich. Oder wir schauen in unsere Biografie zurück auf einen Zeitpunkt vielleicht vor Corona oder als wir noch Student waren oder sonst irgendwas und sagen, damals, die guten alten Zeiten, damals, das Leben war so leicht, man hatte gar keine Probleme, eigentlich gar keine Verantwortung. Wenn ich mal 20 Jahre zurückdenke, wie leicht das Leben da war. Und dann wünscht man sich diese guten alten Zeiten zurück, nur wenn man sich mal wirklich zurückerinnert, wie es einem da vor 5 oder vor 20 Jahren ging, da war man auch nicht am Zenit des Glücks, weil in der Zeit damals hat man ja wieder auf die Zeit in der Zukunft hingearbeitet, wo man denkt, dass es dann irgendwann besser wird, weißt du? Und so schließt sich praktisch dieser Kreislauf der ständigen Glückssuche aus und so finden die Leute nie ihr Glück, weil sie es eigentlich in der Vergangenheit gehabt hätten, was sie erst später sehen, aber immer mit diesem mit dieser Zukunftsprokrastination praktisch rumlaufen. Und diese Glückslücke sozusagen muss irgendwie gefüllt werden. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum viele Menschen sich fürs Leid tatsächlich entscheiden. Ja.
Jetzt ist die Frage, es geht ja immer darum, das bewusste Feld zu erweitern, das bewusste Wahrnehmungsfeld zu erweitern. Und wir machen diesen Soul Talk ja auch, weil wir natürlich selbst viel Erfahrung gemacht haben. Ich bin mir sicher, sowohl du als auch ich haben uns irgendwann im Leben schon mal aktiv für Leiden entschieden. Also wir wissen, wie das ist.
Ja, absolut.
Und deswegen ist es wichtig, einfach auch unsere Impulse, unsere Transformation, unsere Reise damit zu geben. Was glaubst du, was ist wichtig wahrzunehmen, um sich selbst auch dabei zu beobachten, dass das gerade kein Schmerz ist, sondern dass das Leid ist? Wie, glaubst du, nehmen wir den Unterschied wahr? Ob ich jetzt gerade wirklich, nehmen wir mal an, ganz toughes Beispiel, ein Elternteil stirbt. Haben wir beide schon erlebt, wie das ist. Da gibt es einen Schmerz, gibt es aber auch ein Leid. Irgendwann ist die Zeit des Leidens plötzlich. Und es geht so schleichend, ne? Also, dass es irgendwann eine schmerzhafte Erfahrung ist, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach so. Es tut einfach höllisch weh in den meisten Fällen, wenn ein Mensch geht. Wenn man dann natürlich da den Kurt mit reinnimmt und so weiter, dann ist das natürlich auch Ego. Ne? Wenn man überhaupt irgendwie das Gen eines anderen Menschen zu seinem eigenen Schmerz macht.
Ich glaube, das ist auch erstmal wichtig zu verstehen. Leiden kann nur das Ego. Na, also immer wenn Leid auftaucht, ist das Ego, das das schreit. Das ist, also auf der Seelenebene gibt es kein Leiden. So, es gibt nur auf der Ego-Ebene Leiden.
Und Schmerz?
Schmerz ist, wie gesagt, eine Tatsache, die kann ich erfahren, wenn ich meinen Finger schneide. Dann hat das nichts mit meinem Ego oder mit meiner Seele zu tun, das ist eine körperliche Reaktion und Wahrnehmung und diesen Schmerz kann ich einfach im Gehirn wahrnehmen. Das heißt nicht, dass ich mich dagegen wehre, sondern es ist einfach praktisch wahrnehmbar. Aber Leid ist sozusagen etwas, wo eine Geschichte dahinter entstehen muss, also eine Interpretation an etwas. Weil nicht zwangsweise ist es eine Gesetzmäßigkeit, dass wenn jemand stirbt, dass ich daran leiden muss. Der Schmerz, der eigentlich an der Stelle kein Schmerz ist, sondern es gibt ja genügend Kulturen, wo sich die Menschen freuen, wenn jemand stirbt.
Exakt.
So, die haben auch ein Ego. Ne? Nur dieses Ego ist in dem Moment durch eine bestimmte Interpretation oder durch eine bestimmte Kultur und vielleicht auch durch eine Weltsicht oder Lebenssicht oder Philosophie und so weiter, die einfach haben, vielleicht auch durch einen religiösen Aspekt, gibt es einfach eine andere Geschichte. Es gibt im Ego sozusagen ein anderes Konstrukt hinter der Geschichte, was heißt es, wenn ein Mensch jetzt seinen Körper verlässt. Und diese Geschichte sozusagen, diese Interpretation, diese Bedeutung, die man den Dingen gibt, entwickelt dann eben halt Leid oder nicht sozusagen. Also Leid ist eine Konstruktion des Egos aus meiner Sicht sozusagen. Schmerz nicht, weil Schmerz, wie gesagt, komplett interpretationsunabhängig ist an der Stelle. Also das wäre mal das Erste, was mir dazu einfällt.
Ich habe letztens auch was Schönes gehört, ein schönes Bild, nämlich Leiden ist im Wesentlichen eigentlich ein Spannungsmuster. Ein körperliches, emotionales oder geistiges oder und geistiges Spannungsmuster. Und das kann man zusammenfassen, das entsteht auch manchmal ein Verspannungsmuster durch Anhaften, Klammern und Verfolgen von etwas. Das heißt, wenn wir eben nicht im Fluss sind oder wenn das Leben nicht fließen darf, die Energie durch uns nicht fließen darf, dann sind wir entweder am Anhaften, am irgendwas umklammern oder am Verfolgen. Und bedeutet, wenn wir das mal übertragen, jemand stirbt, dann ist das jetzt erstmal der Schmerz. Und dann entsteht ein Spannungsmuster, in dem ich dann zum Beispiel anhafte an Gedanken wie, ich kann jetzt mit dem Menschen nie mehr das und das machen. Also dass das dann ein Spannungsmuster in uns erzeugt, egal ob auf körperlicher, emotionaler oder geistiger Ebene. Und das finde ich auch mal spannend zu überprüfen, wo hafte ich denn noch ganz aktiv an etwas Schmerzlichem, an einer schmerzlichen Erfahrung an. Und ich glaube, das ist die Definition, dann entsteht Leid.
Ja, vielleicht habe ich da ein ganz cooles Modell, das man sich auch so jetzt vorstellen kann, auch wenn man es bildlich nicht sieht. Also in meinem Mentoring-Programm spreche ich zum Beispiel über diese drei Phasen, wie eigentlich das Leben an sich funktioniert. Also diese typischen drei Phasen, Anfang oder Entstehung, ne, ist die erste Phase, dann der Bestand und dann die Auflösung. Ne? Oder man könnte auch sagen Geburt, Leben, Tod. Also alles im Leben ist in diesen drei Phasen sozusagen, ist in diese drei Phasen sozusagen eingeteilt, wenn du so möchtest. Ein Produkt entsteht, ein Produkt ist auf dem Markt, ein Produkt löst sich auf. Ne? Also Produktlebenszyklus. Überall siehst du diese drei Phasen. Und was wir im Programm machen, ist, dass wir uns diese drei Phasen sozusagen mal anschauen in Bezug auf alles, was wir gerade in unserem Leben haben. Das heißt, wo in meinem Leben ist gerade was im Entstehen? Also wo kommt etwas Neues gerade in mein Leben rein? Entweder weil ich es selber starte und reinhole oder weil es auch von außen reinkommt. Wo in meinem Leben gibt es bestimmten Bestand? Also was ist einfach in meinem Leben da? Ne? Ein Job, Menschen, Gewohnheiten, was auch immer. Und wo geht gerade etwas in meinem Leben? Also wo verschwindet was? So. Und wenn man das mal so auseinanderklamüsert und dann praktisch drei Listen hat, wenn man so möchte, dann kann man sagen, okay, wo entsteht jetzt hier das Leid? Und das Leid entsteht immer dort, wo ich einen Widerstand habe gegen das, was entweder kommt, aber ich will nicht, dass es kommt. Gegen das, was da ist, aber ich will eigentlich nicht, dass es da ist. Oder gegen das, was gerade geht, und ich möchte es aber eigentlich gerne behalten. Das ist jetzt eigentlich sozusagen das Modell hinter dem, was du jetzt eigentlich schon so ein bisschen auch gesagt hast davor. Also dieses Klammern an dem, was ich nicht hergeben will, Stichwort, warum leide ich, wenn jemand stirbt? Ja, weil ich diesen Menschen nicht hergeben will. Wir leiden ja nicht.
Also weil es den Menschen so schlecht geht, ne?
Ja, genau. Man leidet ja nicht weil, aus Mitleid dem anderen gegenüber, sondern aus Selbstmitleid.
Ne? Exakt, ja, genau.
Ja, das ist brutal, wenn man das so sagt. Und
Es
das
ist
trotzdem,
brutal, aber es ist die
ja.
Wahrheit. Wenn man es mal ganz tief in der Essenz
So.
spürt, ist es die Wahrheit.
Genau, weil wer hat denn den Schmerz? Ich habe den Schmerz, ja.
Genau.
Ich bin so traurig. Ich muss weiterleben. Ich bin zurückgelassen. Mir fehlt jetzt irgendjemand. Ne? Und so weiter und so fort. Genau. So, und wenn man das mal ein bisschen versteht, dass es praktisch darum geht, also ich nehme mal Corona, ist vielleicht echt immer so mein Paradebeispiel, weil das ist noch relativ präsent und das war natürlich eine Zeit, wo viele Menschen sehr, sehr gelitten haben, gerade emotional jetzt auch, mal unabhängig von der ganzen körperlichen Geschichte. So, das Leid ist bei Corona nicht unbedingt durch aus meiner Sicht, ne, ich spreche jetzt mal subjektiv meine Meinung aus, es ist nicht entstanden durch in erster Linie jetzt vielleicht durch ein Virus und durch ein medizinisches Problem. Da ist natürlich auch, da sind natürlich Menschen gestorben und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht der Punkt, auf den ich eingehen will, sondern das Leid, das emotionale Leid der Menschen ist dadurch entstanden, dass da etwas kam. Also nicht nur das Virus, sondern ja auch die Rahmenbedingungen, die Einschränkungen, und so weiter, alles, was da halt so kam und entschieden wurde. Und dass die Menschen auch vielleicht nicht mehr arbeiten gehen konnten. Und das, was da entstanden ist, dagegen hatten sie einen Widerstand. Jetzt haben sie gelitten. Da kommt etwas, was wir nicht wollen. Jetzt dürfen wir was nicht mehr tun, was wir aber eigentlich immer schon so dürfen. Dann war es irgendwann da. Du hast gemerkt, oh, das geht nicht auf 2 Monate weg, sondern das ist tatsächlich eine ernste, große, weltweite Sache. Das heißt, who knows, wie lange das jetzt dauert. So, dann warst du irgendwann mittendrin. So, jetzt haben die Menschen noch mehr gelitten, weil sie nicht nur dagegen waren, dass es kommt, sondern jetzt auch dagegen sind, dass es bleibt. Erstmal für eine gewisse Zeit. Und dann waren sie natürlich auch teilweise gegen das, was plötzlich nicht mehr ging, weil wir festgestellt haben, boah, manche Dinge kommen vielleicht so in der Form nie wieder zurück. Ja, jedenfalls besteht die Gefahr. Ja? Und viele Leute haben sich die Frage gestellt: Können wir uns jemals wieder ohne Masken da draußen treffen? Gibt es wieder irgendwann mal Konzerte? Komme ich wieder in meine Arbeit? Weiß der Kuckuck was, ne? Und das ist natürlich eine Potenzierung von Leitfaktoren, die da gleichzeitig entstehen. Deswegen haben so viele Menschen da so gelitten. Aber na, es ist dieser Widerstand gegen oder das Festhalten an. Das ist es im Endeffekt, wo Leid entsteht.
Das ist eine sehr, sehr einfache, aber halt sehr, sehr präzise und spezifische Definition, wo man auch ganz klaren Zugriff hat, finde ich, wenn man sich das mal überlegt. Was möchte ich wirklich partout in meinem Leben nicht, dass es geht? Und wogegen sträube ich mich gerade mit allem, was ich habe, dass es überhaupt da ist? Ich glaube, das sind schon mal sehr, sehr wichtige Indikatoren. Und du hast es, glaube ich, mal sogar in einem deiner Seminare gehabt bei einem Live-Coaching. Ich war nicht selbst da, aber du hast mir es irgendwann mal erzählt, um da mal kurz den Turning Point vielleicht auch reinzubringen. Na, ich glaube, dass wir jetzt relativ gut beleuchtet haben, was denn eigentlich Leiden ist und wie man es vielleicht auch erkennt, dass man gerade aktiv wirklich leidet und sich dafür entscheidet, weil man eben sich für einen Widerstand unbewusst oder bewusst entscheidet. Also bewusst, glaube ich, nicht, ehrlich gesagt, denn dann ist es immer im unbewussten Feld.
Meistens, ja.
Und du
Außer man hat
hast.
schon zu sehr gelernt, dass Leiden auch Vorteile bringt, ne? Die berühmte erlernte Hilflosigkeit. Gibt es
Ja,
auch.
auch. Sehr gut. Du hast mal in deinem Seminar von einer Frau erzählt, ich glaube, die hat ihr Kind verloren und dann noch Krebs bekommen oder sowas.
Ja.
Und dann hast du mit ihr auf der Bühne, glaube ich, die Übung gemacht, zum Schock von vielen, so nach dem Motto, spinnt der Kirchner jetzt komplett, wie kann er jetzt mit dieser armen Frau da oben, wie kann er ihr so eine dumme Frage stellen wie, was glaubst du denn, was das Gute daran war an allem? Und du hast dann auch erzählt, dass sie nach langem Überlegen auch in dieser Situation was gefunden hat, auch wenn sie selbst am Anfang total schockiert war, wie du ihr die Frage jetzt stellen kannst, weil das ist ja eigentlich total anmaßend, ne? Total unsensibel. Aber im Prinzip ist es das Heilsamste, die heilsamste Frage, die du dir in jeder Lebenssituation stellen kannst, ohne eben in diese toxische Positivität, es ist ja alles gar nicht so schlimm, sondern wirklich wahrhaftig. Was ist das Geschenk dahinter?
Genau, das Wort dahinter ist das Entscheidende. Also die Lösung oder die Magie dieser Fragestellung, was ist das Gute daran, entsteht dadurch, dass ich sozusagen mich von diesem Thema, dem Schmerzthema sozusagen in dem Moment löse und dahinter schaue oder vielleicht auch daneben mal schaue oder darüber schaue oder drunter schaue, wie auch immer. Mhm. Also ich gehe woanders hin. Ich gehe woanders hin, weil es geht eben nicht darum zu sagen, warum ist der Krebs eigentlich gut? Er ist nicht gut, okay? Also das heißt, es gibt eben nicht dieses, du hast es ja gerade gesagt, dieses toxisch-positive, dieses Reframing in dem Sinne von, ich mache was Schwarzes, plötzlich weiß.
Ja, genau. So,
sondern ich gehe von diesem Standpunkt oder von diesem Startpunkt des Problems aus und gehe jetzt sozusagen eine Reise und schaue, okay, was hängt denn da noch dran? Na, was ist denn vielleicht in der Nähe? Wo gibt es denn Nachbarschaftsthemen sozusagen, die da irgendwo auch berührt sind davon?
Mhm.
Und somit löst du dich in gewisser Weise mental vom Problem, weil du das sozusagen das Problem nicht zu was Gutem machen kannst, sondern das, was systemisch am Problem dranhängt, kann sich sozusagen durch das Problem auch entwickeln und somit kriegt das Problem sozusagen einen Nutzen, wenn du so möchtest. Und das führt dazu, dass du so viel Energie durch andere Bereiche praktisch kriegst, die dir helfen, um das Problem entweder zu ertragen, wenn du es gerade nicht verändern kannst. Ja, also manchmal muss man Schmerz einfach aushalten. Das ist einfach eine Tatsache. Nicht jeden Schmerz kann man sofort auflösen. Oder manchmal führt es dazu, dass man tatsächlich das Problem eben lösen kann, weil man diese Energie hat. Aber wenn ich praktisch immer in diesem Problem bleibe und sage, okay, ich bin nur in diesem Problem, es gibt nur dieses Problem. Wenn es also praktisch meine ganze Aufmerksamkeit fordert, dann gibt es tatsächlich keine Lösung, dann gibt es auch nichts Gutes daran und dann bin ich im Leiden. Also ein Beispiel vielleicht noch dazu, wenn Menschen ein hohes Maß an Stress haben, ist es ja nicht automatisch, führt ja nicht zwingend in einen Burnout. Aber es ist natürlich eine ganz klarer Zusammenhang. Alle Menschen, also nicht alle Menschen, die viel Stress haben, haben Burnout. Aber alle Menschen, die einen Burnout haben, haben sehr viel Stress.
Mhm.
Wo ist also jetzt der Haken? Und der Haken oder der entscheidende Punkt, wie dann ein Burnout entsteht, ist ein Faktor unter anderem, und zwar die Perspektivlosigkeit. Die Perspektivlosigkeit, dass ich aus einem hohen Maß von Stress sozusagen auch wieder rauskommen kann. Zum Beispiel, es gibt noch mehrere Faktoren, ne? Das ist ein komplexes Thema, aber ein Faktor ist diese Perspektivlosigkeit. Scheiße, ich habe extrem viel Stress und wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, habe ich nicht das Gefühl, dass ich dagegen irgendwas tun kann, dass es in irgendeiner Art und Weise gut ist oder dass es zu irgendwas Produktivem führt oder es eine Zukunftsaussicht gibt, die mich irgendwo auch in die Hoffnung bringt.
Mhm.
Das heißt, ich bin
Licht am Ende des Tunnels, ne?
Exakt, genau. Ich bin also die ganze Zeit in diesem Kreislauf des Stresses und das führt früher oder später zum Ausgebranntsein. Ja, und so ist das mit jeder Art. Und jetzt leidet man. Ne? An einem Burnout leidet man. Das ist nicht nur Schmerz. Der Schmerz ist der Stress. Der Burnout ist etwas, woran man dann leidet sozusagen.
Mhm.
Und da ist diese Perspektivlosigkeit. Ne? Also da gibt es nichts Gutes daran. Da gibt es auch keinen Ausweg. Da gibt es gar nichts, ne? Aus der Perspektive. Jetzt entsteht das Leid sozusagen.
Augenscheinlich gibt es keinen Ausweg. Ne?
Genau. Mhm. Genau, genau. Und wenn ich natürlich lange genug meine Eigenverantwortung abgebe und darauf hoffe, dass sich etwas ändert oder dass jemand etwas ändert, ich mich also sozusagen auf den Beifahrersitz meines Lebens, sozusagen Lebensgefährt oder Lebensauto setze, ja, okay, gut, dann habe ich sogar, wenn es Optionen gäbe, habe ich sie zumindest nicht mehr selber in der Wahl, weil ich sitze oder in der Hand, ne, ich sitze auf dem Beifahrersitz.
Sehr spannend. Das,
deswegen hat Leid und somit auch sowas wie Burnout sehr wohl mit dem Faktor Eigenverantwortung auch zu tun.
Mhm.
Ja, also ich glaube, Leid entsteht immer dann, wenn ich mich auch selber in eine Opferposition aktiv reinbegeben habe. Jetzt sind wir wieder beim Thema Entscheidung. Ein Opfer muss man auch sein wollen.
Mhm.
Ja? Also manchmal ist man Opfer von was. Wenn ich auf die Straße gehe und mir haut einer auf die Fresse, bin ich das Opfer von dem. Ob ich mich danach weiter als Opfer sehe und jetzt einen Hass kriege auf alle möglichen Menschen, die so aussehen wie der oder auf Männer oder auf Frauen oder auf was weiß ich was. Okay, jetzt haben wir hier Täter-Opfer-Schema. Jetzt leide ich.
Und dann ist jetzt die Frage, funktioniert das noch? Funktioniert das noch als Auswegsmittel, sich die Frage zu stellen, also im Prinzip eigentlich in die Dankbarkeit zu gehen, zu sagen, was ist jetzt das Gute daran, dass der mir jetzt auf die Fresse gehauen hat zum Beispiel? Gibt es da immer, ist das eine Allzwecklösung? Also mein Impuls wäre es tatsächlich jetzt gewesen, dass die Magie dann ins Leben zurückkommt, wenn ich anfange, Das ist übrigens bei der Dankbarkeit ist es übrigens was ganz was Wichtiges. Das ist essentiell wichtig, dass ich anfange, für Vergangenes dankbar zu sein, um in der Gegenwart und Zukunft quasi Dinge anzuziehen, für die ich dankbar sein kann. Weil wenn ich erst in der Gegenwart oder in der Zukunft anfange, dankbar zu sein, habe ich ja trotzdem immer noch einen Widerstand gegen das, was ist und keine Wertschätzung für das, was in meinem Leben war. Beispielsweise Geld. Die meisten Menschen wünschen sich mehr Geld, vergessen aber dabei, unendlich dankbar zu sein, wirklich ganz, ganz tiefe Dankbarkeit zu verspüren für jeden einzelnen Cent, den sie bisher in ihrem Leben erhalten haben, der zu ihnen geflossen ist, egal in welchem Bereich, egal ob sie was geschenkt bekommen haben, was materiellen Wert hat, egal ob sie irgendwie Zeit von jemandem geschenkt bekommen haben, ob sie Geld geschenkt bekommen haben. Hey, da gibt es so viele Dinge, für die man erstmal dankbar sein kann, dass es bisher im Leben so war. Und da findet jeder etwas. Jeder findet da etwas. Ich kann nur das Buch empfehlen, The Magic von Rhonda Byrne. Es ist echt Wahnsinn. Alina und ich lesen es auch gerade. Und bei jeder Seite Gänsehaut ist man geflasht. So, wow, krass. Es geht einfach nur um die Magie der Dankbarkeit auch. Es ist so heftig. Und ich glaube, also wenn man dieses Buch liest, dann hat man hinterher eigentlich gar keine Idee mehr, wie man ins Leiden verfallen soll. Weil es einem so viel Inspiration und so viele Möglichkeiten gibt, das Leben so zu betrachten, als unglaublich magisches Geschenk an jeder Ecke. Es ist crazy.
Ja, es gibt ja verschiedene Bewältigungsstrategien, wenn man jegliche Art von negativen Gefühlen hat. Es gibt genau genommen 4 Stück und eine von den 4 ist der Vergleich. Man kann sich ja auch praktisch mit etwas oder jemandem vergleichen. Jetzt sagt jeder, ja, der Vergleich ist Glück des Todes, der Tod des Glücks, ja. Ja, der Vergleich ist auch der Tod des Leids, wenn man so will. Also der Vergleich tötet jegliche Art von Emotionen, die man gerade hat, ab, weil man sich sozusagen ja in einen anderen Bezugspunkt setzt oder mit einem anderen Bezugspunkt selbst plötzlich sieht. Das heißt, meine eigene Situation erscheint mir so, wie sie mir erscheint, nur durch das, dass ich mich mit etwas in Bezug setze. Wenn ich mich jetzt mit was anderem in Bezug setze, verändert sich sozusagen die Verhältnismäßigkeit. Also nehmen wir ein Beispiel, wenn ich einen Hexenschuss habe, oder ich habe starke Rückenschmerzen und so weiter, da kann ich schon auch theoretisch dran leiden, wenn ich das will, ne? Und das ist auch ein scheiß Schmerz, hatte ich auch schon, ne? Wenn ich jetzt aber drüber, wenn ich mich jetzt vergleiche mit armen, 6-jährigen leukämiekranken Kindern, die auf der Station liegen, dann muss ich sagen, um Gottes Willen, was ist so ein bisschen Rückenschmerz im Vergleich zu so einem dramatischen Schicksal von kleinen Kindern, die nichts dafür können? So, jetzt ist mein Leid plötzlich, also mein Schmerz ist nicht weg. Aber mein Leid kann anders werden, weil jetzt kommt genau der Punkt, den du da reinbringst, weil dieser Vergleich mit etwas anderem oder mit etwas, was vielleicht auch fehlen könnte oder was andere Menschen nicht haben oder vielleicht auch was andere Menschen haben, was ich nicht habe, im negativen Sinne, kann tatsächlich ein Bewusstsein wieder für Dankbarkeit entstehen, weil man im Schmerz ja meistens oder im Leid meistens ja nur noch das sieht, was einem fehlt und man alles andere sozusagen ausblendet, ne? Die berühmte Unconscious Blindness nennt man das, ne? Also die Unbewusstheitsblindheit. Man ist für alles blind, mehr oder weniger, wessen oder was man sich gerade nicht bewusst ist. Und wenn mein Schmerz sehr hoch ist oder eben auch entsprechend mein Leid, dann ist mir das halt das, was momentan bewusst ist und alles andere sehe ich nicht mehr. Deswegen ist genau das, was du da sagst, mit der Dankbarkeit so extrem wichtig. Es darf nur nicht dazu führen, dass man sozusagen dann diesen Zustand, den man hat, verwaltet. Na, also, dass man dann sagt, naja, okay, ist schon ein Problem, aber ich bin ja so dankbar für dies, ich bin ja so dankbar für das und eigentlich geht es mir doch gut. Also lassen wir es doch so, wie es ist. Ja? Und da wäre dieses Vergleichsschema dann wieder schlecht, weil man findet theoretisch natürlich immer irgendjemand, dem es schlechter geht. Na, also ich bleibe mal bei dem Beispiel vom Hexenschuss. Es ist eine Tatsache, dass mein Hexenschuss, den ich dann vielleicht habe, ein Witz ist im Vergleich zu einer Leukämieerkrankung von Menschen. Das heißt nicht, dass ich dann deswegen trotzdem nichts dagegen tun sollte. Ich sollte auf Ursachenerkennung gehen, ich sollte mich behandeln lassen und so weiter. Ne? Das ist
Ich
der
habe
Punkt.
sogar noch einen anderen Impuls. Du kannst dich ja immer in zwei Richtungen vergleichen. Du kannst dich ja in Anführungszeichen nach oben und nach unten vergleichen, ne? Und wenn du dann sagst, okay, ich vergleiche mich mit dem sechsjährigen leukämiekranken Kind, was gerade auf der Intensivstation liegt, oder ich vergleiche mich mit einem Gleichaltrigen, der eine wahnsinnig starke Rückenmuskulatur hat, weil er einfach regelmäßig Sport macht und überhaupt gar keine Rückenprobleme hat, der mich inspiriert. Okay, wow, ich möchte nicht mehr, dass mir das passiert, weil das ist echt scheiße und ich habe es selbst in der Hand. Ich kann das selbst jetzt irgendwie angehen. Dann vergleiche ich mich in einer Art und Weise, die mich in die Aktion bringt und nicht in das auch wieder fast Mitleid mit anderen. Und dann vor allem, dann kommt der Gedanke nicht, ja, dann kann ich ja alles so lassen, wie es ist, weil es gibt ja so viele Menschen, denen es noch viel schlechter geht, sondern eher mal den Vergleich zu suchen, okay, was sind denn, weißt du, die einfach im Prinzip eigentlich eine andere Brille aufzusetzen. So, okay, wo sind denn Menschen in meinem Leben, die vielleicht keine Rückenprobleme haben, jetzt mal metaphorisch gesprochen. Was machen die denn anders? Warum habe ich denn irgendwie, warum haut es mir alle 2 Wochen da diesen Wirbel raus? Weißt du, dann stellst du dir andere Fragen. Und so finde ich es auch immer in generell im Leben, auch als Künstler. Ja, du sollst dich nicht vergleichen und so weiter. War Bullshit, finde ich das, ehrlich gesagt. Wieso denn? Hey, wenn sich ein Paul McCartney niemals mit einem John Lennon verglichen hätte, dann würden uns jetzt aber ganz schön viele Songs fehlen, ehrlich gesagt, auf dieser Welt, ne? Weil,
Absolut.
also, das ist ja auch eine unglaubliche Inspirationsquelle, sich zu vergleichen. Es ist nur die Frage, wer vergleicht sich? Vergleicht sich dein Ego mit einem anderen Ego? Oder vergleicht sich die inspirierende, schöpferische Quelle in dir mit irgendwas und lässt sich zu etwas vielleicht noch Größerem inspirieren, was deine Potenziale freilegt? Oder lässt du dich dadurch lähmen, wenn du durch Instagram scrollst und dir denkst, krass, da gibt es so einen Typen, der ist 24 und hat irgendwie 2,4 Milliarden und einen eigenen Chat. Und was habe ich? Ich habe einen alten Golf 4 und bin aber 45. Na, dann, okay, alles klar, das ist ein Vergleich, der wird dich jetzt nicht in die Aktion bringen, zu sagen, geil, jetzt geht's los, ne?
Ja, aber genau, aber da sind wir wieder bei dem Thema Perspektivlosigkeit auch, ne? Also wenn ich mich vergleiche und das Gefühl habe, da kann ich ja eh nichts machen, da komme ich ja nie hin, ne? Und ich bin ja
Ja.
so schlecht und der andere ist so gut. Jetzt bin ich in der Opferposition sozusagen, ne? Ich bin klein, der ist groß. Ich bin hässlich, die ist schön. Was auch immer, ja? Und ich kann ja nichts dafür machen. Ich werde nie so aussehen, wie was weiß ich wer, ne? Okay, aber wenn es eben dazu dient, den Vergleich anzustellen als Inspiration und immer nach dem zu suchen, was kann ich jetzt machen aus dem Ganzen, ne? Also immer diese Handlungsalternative. So, wo, what's in it for me, sagen die Amerikaner, ja.
Ja,
Ne? Was
genau.
ist da jetzt für mich drin? Und diese Perspektive nach dem zu suchen, sozusagen im Schmerz, ja, was ist da jetzt für mich drin? Was mache ich aus dem sozusagen?
Ja,
Da wird also
genau.
was, da wird was angeliefert. Was mache ich jetzt aus dem, was angeliefert wird? Ne?
Genau.
Und das führt eben in diese Selbstverantwortung und auch in die Selbstbestimmtheit, ja, und auch somit dann in die Selbstwirksamkeit in der Folge dann, weil ich feststelle, ich kann aus jedem Schmerz auch was machen.
Genau, das ist genau der Punkt. Und zwar ist, glaube ich, das wirklich die Quintessenz von dieser Folge. Etwas kommt, was ich wahrscheinlich nicht in der Hand habe, vielleicht. Es kommt irgendein Schmerz. Bam. Okay, jetzt habe ich den quasi physisch in der Hand, sage ich mal, wenn man sich's mal bildlich vorstellt. Und jetzt habe ich die Entscheidung. Leide ich darunter, dass ich das jetzt in der Hand habe? Oder zum Beispiel, ich habe so einen Lehmbatzen in der Hand, ne? Leide ich jetzt darunter, dass meine Finger schmutzig werden oder so weiter? Oder checke ich, boah, geil, da kann ich ja voll die Sachen draus bauen. Und das gefällt anderen noch. Das sind zwei unterschiedliche Umgehensweisen von einem Umstand sozusagen. Und ich glaube, das ist die wahre Magie. Ob ich leide, und ich würde fast sagen, das Gegenteil von Leiden ist für mich nicht Freude, sondern Wachsen. Entwicklung. Das ist für mich. Also, wenn man es dann im Umkehrschluss sieht, ist Leiden eigentlich Stillstand, Wachstumsstillstand.
Ja, warten, hoffen.
Genau, genau, exakt. Ja, es ist Warteposition, genau.
Mhm. Ja,
ein bisschen wie das Reh im Scheinwerferlicht. Einfach stehen bleiben und dann gucken, was da kommt. So, wow, fuck, okay, das habe ich nicht in der Hand, ob das Auto mich jetzt umfährt oder nicht. So, boah, weil ich stehe ja hier, ich kann ja nichts machen, ne?
Ja. Ja, der Schmerz, der angeliefert wird, muss in die Hand genommen werden,
um mega.
In deinem Bild zu bleiben, sozusagen.
Genau.
In die
genau.
Hand genommen werden und dann was daraus zu entwickeln, zu formen. Ja, genau. Genau.
Und also, dass wir solche Sachen in die Hand bekommen im Laufe unseres Lebens, also das ist gar nicht die Frage, weil das wird immer passieren, ne? Also ich kenne niemanden auf der ganzen Welt, der noch nie irgendeine Art von Ereignis in die Hand bekommen hat im Laufe seines Lebens, was schmerzhaft war. So, der so durchgelaufen ist, der jetzt irgendwie 87 ist und dann so, also bei mir lief eigentlich jeden Tag alles total smooth.
Mhm.
Dafür ist es jetzt auch nicht da, glaube ich, das Leben.
Ja.
Sondern ja, ich glaube, es ist dafür da, um dann das Surfen zu lernen, auf diesen Wellen, die da kommen und sich nicht von den ganzen Wellen erschlagen zu lassen und vor allem zu meinen, dass ich dann gegen die Wellen paddeln muss, immer unter jeder durchtauchen, dann kommt schon die nächste. Okay, vielleicht kann ich mich mal umdrehen, die Perspektive wechseln und mal gucken, was passiert denn, wenn die Welle in meinem Rücken ist und ich dann da drauf springe. Boah, krass, was passiert denn da energetisch eigentlich, gefühlt?
Ja, wir sind da, glaube ich, auch in dem Bereich echt massiv verbildet worden, weil es ja auch in der ganzen Medizin im großen Teil nur noch darum geht, Schmerz abzustellen. Also wir wollen ihn ja nur wegkommen. Ne? Also wie so irgend so ein hässliches Ding, so ein hässlicher Plastikblumentopf, der zu Hause steht und wo du sagst, hey, aus, bloß weg. Ne? Also diese ganze Medizin ist ja zum Teil einfach auf Betäubung aus, ne? Und nicht auf Verständnis sozusagen des Ganzen. Und da wir einfach nur immer unsere ganzen Themen im Leben einfach wegkommen wollen oder wenn wir es nicht wegkommen können, zumindest betäuben wollen, dass wir es unsichtbar machen, deswegen nehmen wir es auch nicht in die Hand. Und da sind wir wieder beim Thema Happiness is a function of accepting what is. Ja, also wenn ich nicht annehmen kann, ja, annehmen heißt wieder in die Hand nehmen. Wenn ich es nicht anfasse, sozusagen meinen Schmerz, dann kann ich ihn auch nicht nutzen und benutzen und transformieren. Ja? Und dann entsteht automatisch irgendwann Leid. Also man könnte auch sagen, Leid ist sozusagen geschimmelter Schmerz. Schmerz, der zu lange einfach rumsteht und vor sich hingärt, der schimmelt irgendwann zu Leid. Ne?
Ja, ist gut, genau. Ich glaube, das ist genau diese Zeit, oder Zeit ist relativ, aber dieser Umstand, dass Schmerz auch schon mal da liegen darf und den man auch spüren darf. Na, ich glaube, das ist eine super Metapher. Aber irgendwann fängt er halt an zu schimmeln.
Ja.
Deswegen muss ich ihn vorher mal aufheben und in die Biotonne tun, sozusagen, dass wieder was draus werden kann. Na, der berühmte Kompost, ne?
Der Komposthaufen von dir, ja. Einer der schönsten Plätze, die du dir vorstellen kannst, ne?
Ja, ich bin ja auch gerade wieder hier in der Schweiz und durfte barfuß wieder hinlaufen und weinen vor Freude. Nee, aber das finde ich alles ganz, ganz zauberhafte Metaphern, weil es einfach so lebensnah ist. Und ich glaube, wenn man das jetzt hört, ich glaube, da kommen sofort eigene Bilder aus dem Leben. Habe ich denn einen Schmerz, den ich schon zu lange rumschimmeln habe lassen, dass er jetzt mittlerweile zum Leid wird. Und ich glaube, die Menschen leiden auf so einer, wie so ein USB-Leiden. Das ist so eine ganz niedrige Spannung, die ständig da ist, aber die man gar nicht merkt eigentlich. So ein 5-Volt-Leiden, weißt du? Sondern irgendwie so, das ist so ständig da. So, oh, irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig. Das Leben ist nicht so richtig geil.
Ja, ich glaube, die Menschen leiden in Wahrheit nicht an ihrem Leben, sondern die leiden an ihren Vorstellungen übers Leben. Und diese Vorstellungen sind praktisch wie diese berühmten Brillen, die man aufhat, wo du halt alles sozusagen durch diese Brille siehst. Und das führt dann dazu, dass sich eben diese Verspannungen, wie du das ja auch beschreibst.
Ja, Spannungsmuster,
Genau, nach und nach entwickeln. Und das ist nicht immer von einer Sekunde auf die andere. Ne? Ich meine, klar, wenn jetzt ein Mensch stirbt, dann habe ich natürlich ein Potenzial für mögliches Leid durch eine bestimmte Perspektive. Die ist natürlich von heute auf morgen, das wäre wirklich wieder der Griff in die Steckdose sozusagen. Ne? Aber die meisten Dinge, woran die Menschen leiden, sind ja sozusagen chronisch. Ne? Also man könnte auch anders sagen, Leid ist chronischer Schmerz oder entsteht durch chronischen Schmerz. Also wenn ich einfach eine bestimmte Art von Schmerz überhaupt nicht in die Hand nehmen kann, überhaupt nicht in Bewegung bringen kann, dann verdichtet er sich eben in ein Spannungs- und somit in ein Schmerzmuster. Und jetzt haben wir eigentlich das Thema Entzündung, ne? Und das führt dann eben zu diesem Leid an der Stelle auch, ne?
Das ist echt, ja, also sehr inspirierend. Und was man aus dem Thema Leid alles so mal rausnehmen kann, ne? Für mich persönlich, ehrlich gesagt, hat sich gerade auch nochmal so eine krasse Metapher in meinem Kopf entwickelt, durch das, dass ich das einfach spontan gerade mit der Welle beschrieben habe. Die Welle kommt und je nachdem, wie ich mich zur Welle stelle, konfrontiere ich mich mit der Welle und bin erstmal dagegen, schaue ich sie an sozusagen in Anführungszeichen, oder drehe ich mich um und nütze die Energie der Welle. Und das macht zwei komplett konträre Dinge mit mir. Weißt du, was ich meine? Paddel ich jetzt mit und steige auf? Oder versuche ich in irgendeiner Form irgendwas dagegen zu tun und versuche dagegen zu schwimmen? Das wird nicht funktionieren. Ja, wenn du
Also
mit dem
meine
Surfer sprichst.
Ausrichtung.
Genau, es ist meine Perspektive, wie ich die einnehme. Eine Frage jeden Surfer. Wenn der mit seinem Brett dasteht und die Welle kommt und er steht mit seinem aufgestellten Surfbrett da, ist es nicht so clever, wie wenn er sich andersrum hinstellt, ne? Und es ist eigentlich nur ein Turnaround. Es ist nur einmal kurz die Perspektive gewechselt und eine andere Handlung vollzogen. Und es ist ja sowieso so geil, wie das Leben eigentlich die besten Metaphern für alles liefert, ne? Du sagst es ja immer so schön, zeig mir, wie du eine Sache machst und ich sag dir, wie du die meisten Sachen in deinem Leben tust, ne? Und es wird nicht so der Fall sein, dass du nur in der einen Situation dann vielleicht mal gegen die Welle schwimmst, sondern das wird dann womöglich in sehr vielen Lebensbereichen so sein.
Genau, deswegen ist es eben ein Stück weit eine Entscheidung, weil das ist praktisch diese Haltung im Leben einzunehmen. Also das ist ja eine Form von Lifestyle. Das ist tatsächlich eine Entscheidung, wie ich das Leben sehen will. Bin ich
Ja,
für oder
genau.
bin ich gegen das Leben? Ne?
Genau,
Und
Albert
glaube ich, dass
Einstein,
das
ne?
Leben für oder gegen mich ist, sozusagen. Ne? Und je nachdem, ob ich für oder gegen das Leben bin oder wie ich das, ob ich zum Beispiel auch in Religion von einem strafenden Gott ausgehe oder halt auch nicht von einem liebevollen, das führt zu meiner Perspektive auf die Dinge, das führt zu Interpretationen, Geschichten und diese Haltung führt dann eben zu diesen Erfahrungen sozusagen und zu meinen
Voll.
Verhältnissen. Ja.
Voll, total. Ja, wie Einstein es gesagt hat, wir können das Leben in zwei Haltungen leben. Einmal nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder. Jeden Tag. Und das ist eine freie Entscheidung.
Genau.
Ist der Vogel, der jetzt gerade an meinem Fensterbrett landet, ist der eine nervige Störquelle oder ist es ein Wunder? Das ist eine
Ja,
freie Entscheidung, wie ich es sehen möchte.
so ist es. So ist es. Könnte man ein
Geil.
ganzes Seminar draus machen aus dem Thema.
Auf jeden Fall. Habe ich auch schon gehört.
Da sind wir doch wieder bei diesem schönen Satz: Mach aus deinen Wunden Wunder.
Oh, wow.
Weil das ist eigentlich genau die Umkehrung von Leid in Heilung, sozusagen.
Genau.
Ich werde deine Wellenmetapher jetzt nachher mitnehmen zum Frühstück am Strand unten. Heute gibt es viele Wellen da unten.
Sehr gut. Ohne Surfbrett aber diesmal, oder?
Ja, also ich sowieso nicht mit Surfbrett, aber ich schaue lieber denen zu, die
Ich kenne
Surfbretter
diesen
haben.
Spot, der ist sehr, sehr schön. Du gehst wahrscheinlich dorthin frühstücken, oder? Wo wir
Ach
auch
so,
waren.
genau dorthin.
Da hast du recht, das machst du jetzt.
Ich danke
Wundervoll.
dir.
Danke dir für deine Offenheit.
Ja, danke. Bis bald.
Bis bald.